so, guten Morgen. Ach so, hier darf man ja ohne, dass ihr mich besser hören und vielleicht auch verstehen könnt. Schön, dass ihr da seid. Ja, Simon, danke für die Einführung, für die Hinführung. Es geht mal wieder um Daniel. Ich habe so in der Vorbereitung und beim Blick auf meinen Kalender festgestellt, dass es jetzt exakt 3 Jahre her ist, dass ich angefangen habe, das Danielbuch mal in der Predigt zu behandeln. Am 23.08.2017 habe ich über Daniel 1 gepredigt. Achim hat damals Daniel 3 gemacht, dann Daniel 2 haben wir uns geschenkt, kommen wir heute aber noch ein bisschen dazu. However, das Danielbuch, auch das hat uns der Simon schon gesagt, lässt sich so ganz grob in 2 Abschnitte unterteilen. Einmal die Kapitel 1 bis 6, man sagt auch die Geschichte Daniels, also die Erlebnisse, die er hat mit unserem großen Gott. Und dann zum anderen die Kapitel 7 bis 12, die von den Visionen Daniels, von den Gesichtern Daniels berichtet. Und die sind spannend, denn der Daniel durfte sehr weit in die Zukunft schauen und er erhielt von unserem großen Gott einen Blick in die Geschehnisse, die damals noch vor dem Volk Israel lagen und die gesamte damals bekannte Welt betrafen. Aber diese Visionen, dieser Blick betrifft oder betraf nicht nur inzwischen Vergangenes, sondern einige der Ereignisse, die Daniel schauen durfte, die stehen auch heute noch aus. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht möglich ist, das alles in einer Dreiviertelstunde zu erörtern. Und deswegen habe ich die Gelegenheit ergriffen, als der Manuel mitteilte, dass auch der kommende Sonntag noch vakant sei und mich gemeldet. Inzwischen bin ich nicht mehr so sicher, ob das eine kluge Idee war. Aber gut. Jedenfalls möchte ich in diesen beiden Predigten heute und kommenden Sonntag ein paar wenige Schlaglichter auf diese Visionen werfen. Ich möchte zeigen auch, mit welcher Präzision unser Gott dem Daniel angekündigt hat, was kommt und mit welcher Präzision diese Dinge sich dann erfüllt haben. Ganz wichtig ist aber, und dafür möchte ich ausdrücklich werben, so eine Predigt kann eigenes Bibelstudium nicht ersetzen. Es ist wichtig, gerade sich, wenn man sich mit den Gesichtern Daniels befasst, sich das auch mal vor die Nase zu halten, in Papierform und zu lesen und drin zu studieren. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls viel Mut für die beiden Predigten und möchte euch ganz kurz einen Überblick geben über die Themen. Kurze Rückblende über das Leben Daniels nochmal. Dann, wenn wir uns über Prophetie unterhalten, meine ich, dass es sinnvoll ist, dass wir uns zunächst auch mal mit der Frage beschäftigen, was ist Prophetie denn? Was bedeutet Prophetie? Heute möchte ich euch dann noch die Schau der Weltgeschichte, die Daniel erhalten hat, zeigen. Und in der nächsten Woche möchte ich euch dann anhand von 2 oder 3 Visionen deren Erfüllung zeigen und mit welcher Präzision, wie gesagt, Gott den Daniel die Zukunft hat sehen lassen. Und es wird nächste Woche um Weihnachten gehen. Ja, es wird Zeit, ne? Es sind nur noch 4 Monate, also Weihnachten kommt wie jedes Jahr überraschend. Und zum Schluss, nächste Woche, wenn wir noch Zeit haben, möchte ich mit euch einen kleinen Film angucken, der das Ganze nochmal zusammenbindet und das Buch Daniel zusammenfasst. Fangen wir also an, was bisher geschah. Der Daniel war mit seinen Freunden im Alter von rund 15 Jahren von zu Hause, von Jerusalem, verschleppt worden, nachdem der babylonische König Nebukadnezar Juda unterworfen hatte. Man versuchte diese Jugendlichen, die alle aus gutem, aus leitendem Hause wohl stammten, der Juden, sie umzuerziehen nach Art der babylonischen Schüler. Aber sie haben es geschafft, ihrem Gott treu zu bleiben und auch in dieser götzendienerischen Umgebung Babylons bei ihrem Gott zu bleiben. Sie hielten sich beispielsweise an die jüdischen Speisegebote und fielen dadurch auf. Daniel machte aber auch dadurch auf sich aufmerksam, dass er in der Lage war, nicht nur den Traum Nebukadnezars zu deuten, sondern ihn ihm sogar zu sagen, was er geträumt hatte. Und er wurde deswegen von Nebukadnezar, dem babylonischen Herrscher, zum Obersten der Sterndeuter ernannt und offizieller Berater des Königs. Das führte zu Intrigen und missgünstige andere Höflinge konnten Daniel bzw. seine Freunde anschwärzen, Und zwar dessen, dass sie ein Standbild, welches Nebukadnezar aufrichten hat lassen, nicht angebetet haben. Die über sie verhängte Todesstrafe jedoch scheiterte. Nebukadnezar, der selbst beim Versuch der Hinrichtung zugegen war, sah Christus in seiner Form, bevor er ins Fleisch kam, und er musste dann einräumen, dass der Gott der jüdischen Vertriebenen groß und verehrungswürdig ist. Trotzdem beugte er sich nicht unter Gottes Herrschaft, er blieb hochmütig. Aber nur so lange, bis Gott ihm in einem Traum eben zeigte, wer es ist, der die Reiche einsetzt und abberuft. Gott beugte Nebukadnezar durch eine lange Krankheit, bis dieser dann seine Situation erkannte und sich unter Gottes Herrschaft demütigte. Anders als sein Enkel ein paar Jahre später, Belsazar, der seinen Vater vertrat als Herrscher, er beugte sich nicht unter Gottes Hoheit, sondern er starb und Babel wurde so in die Hand der Meder und Perser gegeben. Daniel aber blieb auch unter den neuen Herrschern in einer bedeutenden Position tätig und auch gegenüber ihm kam es dann zu Intrigen, die zu einem Todesurteil führten und auch er wurde errettet und so erkannte auch der persische König Darius, wer über Daniel die schützende Hand hält. Das waren jetzt in aller Kürze in einem wilden Ritt sozusagen die ersten 6 Kapitel, die Erlebnisse, die Daniel hatte in seinem Leben. Zeitlich können wir das alles verorten, so rund vor 2500 Jahren, um das Jahr 600 bis 530 vor Christus. Stellen wir uns also die Frage, wenn wir uns mit den Prophetien, mit den Gesichtern Daniels befassen wollen, was ist Prophetie? Der eine oder andere kennt vielleicht dieses geflügelte Wort. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, welches wahlweise Karl Valentin, Mark Twain oder Niels Bohr zugeschrieben wird. Tatsächlich stammt es wohl von einem dänischen Politiker namens Steinke. Aber jedenfalls trifft dieses Bonmot den Nagel, wie man so schön sagt, auf den Hinterkopf. Für uns Menschen sind Vorhersagen, Prognosen schwierig. Eben weil wir an die Zeit gebunden sind und nicht in die Zukunft schauen können, deswegen sind uns eben nur Vermutungen oder Ableitungen aus der Vergangenheit möglich. Wir können unsere Erfahrungen, die wir hatten, in die Zukunft übertragen und erzielen so, je nach Thema, eine bessere oder schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit. Ja? Kleines Beispiel, die Prognose, morgen früh wird die Sonne aufgehen, die wird mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit eintreten. Kann ich euch sagen, obwohl ich morgen noch nicht erlebt habe. Bei einer Wettervorhersage, da wird es erfahrungsgemäß schon schwieriger. Nicht? Dann wissen wir alle, mal besser, mal schlechter. Wenn ihr mich aber beispielsweise fragen würdet, wer wird der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin, dann wäre ich, wie ihr wahrscheinlich auch, aufs Raten angewiesen. Mehr nicht. Und völlig unmöglich ist uns Menschen die Vorhersage des zukünftigen Laufs der Weltgeschichte. Wie wir in diesem Kapitel heute sehen werden, ist aber genau das geschehen. Daniel war Prophet. Was also ist ein Prophet? Das ist die spannende Frage. Und dann, und die schließt sich an, gibt es auch heute noch Prophetie? Und vielleicht auch sehr wichtig, was ist kein Prophet? Aus der Sicht der damaligen Welt, und wenn wir ganz am Anfang vom Wortsinn her mal ausgehen, dann waren Propheten nichts anderes als die Deuter des Orakels. Sie verkündeten eben, was einer der Götter in orakelhafter Form von sich gegeben hat und deuteten dies dann auch gleich. Und vom Wortsinn her meint Prophetia deswegen auch nur heraussagen. Der Prophet verkündet also eine göttliche Offenbarung. Er teilt mit, was er von Gott erfahren hat, beziehungsweise was Gott ihm aufgetragen hat. Und wenn man mal einen Blick tut in die biblische Geschichte, dann sieht man, dass es 2 Arten von göttlicher Offenbarung gibt. Zum einen das Wort Gottes in schriftlicher Form, wie es uns in den Büchern der Bibel vorliegt. Und bis zum Abschluss dieser schriftlichen Offenbarung, in der Offenbarung des Johannes, gab es auch die direkte Offenbarung Gottes an die Propheten. Gott wandte sich an Männer und Frauen direkt und beauftragte diese, seinen Willen zu verkünden und seinem Volk eben mitzuteilen, was er möchte. Und deswegen gibt es auch eine erstmalige Offenbarung einer göttlichen Wahrheit, wenn es was Neues zu verkünden gab. Und es gab dann aber auch immer wieder die wiederholte Offenbarung dieser göttlichen Anweisung oder Wahrheit. Gott musste sein Volk Israel zum Beispiel immer wieder daran erinnern, dass es gesegnet wird, wenn es sich an seine Gesetze, an seine Gebote hält. Und diese wiederholte Offenbarung, die geschah auch sowohl in schriftlicher wie in mündlicher Form immer wieder. Es liegt doch auf der Hand, dass sich bei so etwas eine ganz erhebliche Missbrauchsgefahr versteckt. Dass Leute auf die Ideen kommen können, zu sagen, ich spreche hier im Namen Gottes und irgendetwas verkünden und tatsächlich eine eigene Meinung erzählen. Unser Gott hat das aber vorausgesehen, er weiß das und er hat deswegen auch eine ganz klare Anweisung gegeben, was Prophetie nicht ist. 5. Mose 18. Wenn du aber denkst, woran soll ich erkennen, welches Wort nicht von Jahwe kommt? Wenn der Prophet etwas im Namen Jahwe sagt, das sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann hat Jahwe nicht durch ihn gesprochen. Eigentlich ist diese Erkenntnis banal, kann man draufkommen, aber Gott hat es uns wirklich nochmal gesagt über den Mose. Der Prophet hatte sich dann angemaßt und du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Gott kann nicht lügen und Gott irrt sich auch nicht. Seine Verkündungen sind wahr und auf seine Worte ist Verlass. Und deswegen ist es eine ganz zwingende Folge, wenn ein Prophet etwas verkündet, was nicht eintrifft, dann ist es, dann war es eben kein Prophet. Wie gesagt, schließt sich die Frage an, gibt es auch heute noch Prophetie? Immerhin ist im Neuen Testament davon die Rede, dass es die Gabe des prophetischen Wortes gibt. Und ich denke, man sollte sich da noch einmal bewusst machen, was die Aufgabe des Propheten zuallererst ist und was auch der Wortsinn dieses griechischen Wortes ist. Den Willen Gottes herauszusagen, seine Offenbarung zu verkünden. Und heute, wo eben die erstmalige Offenbarung abgeschlossen ist, ist es die Aufgabe, diese Wahrheiten, die Gott in der Bibel niedergelegt hat, immer wieder zu verkünden. Und deswegen ist bibeltreue Predigt. Predigt, die das Wort der Bibel wahrheitsgemäß und sachgemäß auslegt und den Menschen mitteilt, nichts anderes als prophetische Rede. Die Wahrheit, die Gott mitgeteilt hat, wird herausgesagt. Es wird nicht, wie bei den Propheten des Alten und Neuen Testaments, eine bestimmte Wahrheit erstmals verkündet. Aber eben für das Heraussagen der göttlichen Wahrheit ist das auch überhaupt nicht notwendig. Und wir sollten uns auch, meine ich, bewusst machen, dass die Offenbarung der göttlichen Weisheit in der Bibel abgeschlossen ist. Gottes Wort selbst warnt davor, etwas hinzuzufügen. Beispielsweise am Ende der Offenbarung des Johannes. Wir alle wissen, dass das trotzdem immer wieder geschieht. Ich selbst bin in einer Glaubensrichtung groß geworden, die da schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Es ist nur davor zu warnen. Auch im evangelikalen Bereich gibt es immer wieder kleinere und größere Prophetien, die ganz oft in aller Regel die nie eingetroffen sind. Martin Lloyd-Jones hat es so ausgedrückt, Wort und Geist lassen sich nicht trennen. Das Wort der Bibel, die niedergeschriebene Offenbarung, ist die Messlatte. Es wird keine zusätzliche Offenbarung geben und eine wahre und direkte Inspiration wird uns immer zum Wort hinleiten. So viel zu den Vorbemerkungen, um eben sich klarzumachen, was Prophetie meint. Hier haben wir es aber zu tun mit einer erstmaligen Prophetie. In Salzburg ist derzeit wieder Festspielzeit. Und neben dem Jedermann des Hugo von Hoffmannsthal, der, soweit ich weiß, jedes Jahr gegeben wird, wird dieses Jahr auch die gendergerechte Gegenversion gegeben, das Stück Every Woman von Milo Rau. Es geht darin auch um die Frage, worin Erlösung liegt und was am Ende des Lebens bleibt. Also ein durchaus religiös angehauchtes Stück. An einer Stelle ruft die Protagonistin sinngemäß aus, Was ist das für ein Gott, dass er es uns immer so schwer macht? Warum kann er uns nicht einfach sagen, was er von uns will? So jedenfalls fasst es ein Beitrag, den der SWR diese Woche gesendet hat, zusammen. Und die Frage, finde ich, ist durchaus berechtigt. Kann uns Gott nicht einfach sagen, was er von uns möchte? Wobei, die Frage ist, tut er das vielleicht? Und wie wir sehen werden, gibt uns Gott in seinem Wort nicht nur Handlungsempfehlungen, wie unser Leben gelingen kann. Er teilt uns auch mit, was die Zukunft bringen wird. Und warum tut er dies? Damit wir vorbereitet sind und uns rechtzeitig einrichten können. Dieses 7. Kapitel, um das es heute gehen soll, des Danielbuches, ist ein hervorragendes Beispiel genau dafür. Wir werden sehen, dass Gott Daniel eine Schau der kommenden Geschichte gab und wie diese sich bisher erfüllte. Und Gott begann da, muss ich dir widersprechen, mit einem Paukenschlag. Er zeigt Daniel den Bogen bis hin zum kommenden Reich Gottes. Es ist das ganz große Panorama der Weltgeschichte, das Gott dem Daniel da präsentiert. Es geht um Ereignisse, die sämtlich damals noch in der Zukunft lagen und sich auch bisher noch nicht alle erfüllt haben. Es geht also gerade und auch um deine und meine Zukunft, beziehungsweise um die Zukunft der Gemeinde. Auffällig ist, dass der Daniel anders wie andere moderne Propheten teilweise ganz genau angab, wann er diese Vision hatte. Im 3. Jahr des Belsazar, unserer Rechnung nach, ist das so ungefähr 546 vor Christus. Also ungefähr knapp 10 Jahre vor Daniel 5, als Belsazar diese Schrift an der Wand sah und dann das babylonische Reich unterging. Und Daniel beschreibt auch, ich habe euch da die Verse, ich sehe es oben gar nicht, 15 und 28 mit auf die Folie gezogen. Und Daniel beschreibt auch, was seine Reaktion war auf diese Schau. Er erschreckte sich sehr und die Farbe wich aus seinem Gesicht. Und liebe Gemeinde, das ist so ein Hinweis auf eine göttliche Offenbarung. Nicht Glück und Ekstase, wie wir manchmal meinen, sind die Folge, wenn wir als Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn Gott uns mit der Wahrheit konfrontiert, wenn Gott uns ihn schauen lässt und auch durch seine Brille sehen lässt, wie wir wirklich sind, dann erkennen wir, wie unvollkommen wir sind. Das erschreckt, das zerbricht. Das ist nichts, was wir so einfach verdauen können. Der Daniel wurde fahl, aschfahl. Allerdings kann es einen halt auch erschrecken, was der da so gesehen hat, der Daniel. Er sah nämlich 4 Tiere, die uns alle durchaus merkwürdig erscheinen. Und ich lese jetzt aus Daniel 7, die Verse 3 bis 8. Ich lese aus der NEU, der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn ihr Bibel dabei habt, lade euch ein, mitzulesen. Was sah Daniel? 4 große Tiere stiegen aus dem Meer. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste sah aus wie ein Löwe, hatte aber Flügel wie Adler. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf 2 Füße gestellt. Es bekam auch das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär. Es hatte sich auf einer Seite aufgerichtet und hielt 3 Rippen zwischen seinen Zähnen. Man rief ihm zu, steh auf und friss dich voll mit Fleisch. Danach sah ich ein Tier, das wie ein Leopard aussah. Doch es hatte 4 Flügel an seinen Seiten und auch 4 Köpfe. Ihm wurde eine große Macht anvertraut. Danach erblickte ich in meiner Vision ein 4. Tier, das grauenerregend anzusehen war. Es war außergewöhnlich stark und hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und zertrat den Rest mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren und hatte auch 10 Hörner. Als ich die Hörner beobachtete, wuchs auf einmal ein kleines Horn zwischen ihnen hoch. Seinetwegen wurden 3 andere Hörner herausgerissen. Dann sah ich auf einmal Menschenaugen an diesem Horn und ein Maul, das große Reden schwang. Ja, ich sehe die 4 Tiere. Einen Löwen mit Adlerflügeln, einen Bären einseitig aufgerichtet mit Rippen im Maul, einen Leoparden mit 4 Flügeln und ein völlig unbekanntes, grauenerregendes Tier mit eisernen Zähnen und 10 Hörnern. Wir müssen uns klar machen, dass die Begriffswelt der Menschen damals eine andere war als heute. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel dazu. Die ersten drei Tiere, die haben, obwohl sie merkwürdig sind, den Daniel gar nicht so erschreckt. Denn sie entsprachen zum Beispiel Götzenbildern, wie er sie damals aus Babel, aus seiner Wahlheimat, nicht aus seiner Heimat als Vertriebener kannte. Solche Arten von Götzenbildern, wo eben Tiere symbolisierten und wo auch Tiere sozusagen gemischt wurden, waren damals gebräuchlich. Der Löwe als König der Tiere, ein majestätisches Wesen wie der Adler, das sollte wohl Herrschaft darstellen. Der Bär, besondere Stärke. Und der geflügelte Leopard wohl, Schnelligkeit und Kampfkraft. Daniel war mit derartigen Darstellungen, die auch Tiere kombinierten, eben vertraut. Er kannte das. Interessant an der Geschichte ist trotzdem, dass Daniel den Traum zunächst überhaupt nicht verstand. Er musste jemanden fragen, und zwar jemanden, den er ebenfalls im Traum sah. In seinem Traum fragte er ihn, und wir können es in Versen 16 und 17 lesen. Ich wandte mich an einen der Umstehenden und bat ihn, mir genau zu erklären, was das alles bedeute. Er sagte, diese großen Tiere, vier an der Zahl, versinnbildlichen vier Herrscher, die nacheinander auftreten werden. Er lieferte ihm also eine Erklärung, die Daniel wahrscheinlich jetzt bekannt vorkam. Möglicherweise fiel da so ein bisschen der Groschen. Aus seiner Deutung des Traums des Nebukadnezar, Daniel 2, kannte er bereits diese vier kommenden Reiche. Aber da, wo der Nebukadnezar eben ein herrliches, großes, beeindruckendes Standbild gesehen hat, eine Statue, da zeigte Gott dem Daniel Tiere. Liebe Gemeinde, das ist der Wechsel der Perspektive. Nebukadnezar war als Mensch von menschlichen Reichen beeindruckt. So etwas nötigte ihm Respekt und Hochachtung ab. Oder es erschreckte ihn auch, wenn es feindliche Reiche waren. Aber aus der Sicht Gottes ist da nichts Verehrungswürdiges dran. Nichts Großartiges, nichts Kunstvolles. Es sind nichts anderes als tierische Wesen ohne Moral und ohne Zivilisation. Wo Nebukadnezar also noch das Kunstwerk gesehen hat, da zeigt der Blick aus Gottes Perspektive, dass menschliche Reiche, wenn sie nicht sich an Gott orientieren, nichts anderes als Bestien sind, die eben davon leben, andere zu fressen und zu vertilgen. Wie gesagt, Daniel verstand dieses Bild zunächst nicht. Er brauchte da Hilfe. Er brauchte eine Erklärung. Es handelt sich eben um vier irdische Reiche, und die Nebukadnezar schon gesehen hat. Wichtig und auffällig ist bei diesen Tieren, dass die sich nicht ihre Macht, ihre Stärke nahmen oder dass die nicht die Macht oder die Stärke hatten, sondern denen wurde Macht gegeben. Dem vierhäuptigen Leoparden wurde zum Beispiel große Macht anvertraut. Was heißt das? Dem Leser stellt sich doch die Frage, wer gibt da Macht? Wer verleiht die Kraft und Stärke für dieses Reich oder für dieses Tier? Dem damaligen Leser war das aber vollständig klar. Durch die Form der Formulierung, durch das Passiv, wird klar, dass es Gott ist, der handelt, der diese Reiche einsetzt und wieder abberuft. Und so repräsentieren eben die ersten Tiere das babylonische Reich, der Löwe, das medopersische Reich, ein kommendes Reich aus Daniels Perspektive damals, und das griechische Weltreich, das Alexander um 330 vor Christus aufrichtete. Nochmal. Wir befinden uns im Jahr 550 vor Christus. Nächstes Mal, in der zweiten Predigt, werden wir uns damit ein bisschen noch genauer befassen, mit dieser Geschichte des griechischen Reiches und der Vorhersage dazu. Und es ist erstaunlich, wie deutlich das war. Aber jetzt, wie gesagt, wir befinden uns noch im babylonischen Reich unter der Herrschaft des Löwen mit den Adlerflügeln. Auch das medopersische Reich stand noch bevor. Und ich denke aber, dass der Umstand, dass der Daniel jetzt schon zum zweiten Mal damit konfrontiert wurde, dass Reiche eben enden und durch andere ersetzt werden, dass das ihn auch diese 8 oder 10 Jahre später, als er zum Gelage des Belsazar gerufen wurde und die Schrift an der Wand sah, nicht überrascht sein ließ, dass es nun so weit war, dass sich die erste dieser Vorhersagen erfüllt. Ich denke, dass ihn das ruhig machte und ich denke, dass ihn das sicher machte. Und liebe Gemeinde, ich denke, das ist eine Funktion des Wortes Gottes bis in die heutige Zeit. Wer erkennt, dass das Wort Gottes uns heute auch etwas für unsere tägliche Geschichte zu sagen hat, der weiß, dass sich Dinge ändern und dass die Weltgeschichte ein Ziel hat und nicht ziellos umherirrt. Wer vor circa 75 Jahren im Wort Gottes zu Hause war, den hat es nicht gewundert, dass es den Staat Israel wieder gibt. Alle anderen mögen da gestaunt haben. Daniel berichtet weiter. Dann wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das sich so sehr von allen anderen unterschied. Diese schreckliche Bestie mit Zähnen aus Eisen und Krallen aus Bronze, das fraß und zermalmte und den Rest mit den Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf wollte ich mehr erfahren und besonders über das, das zuletzt hervorbrach und 3 andere verdrängt hatte. Das Augen hatte und einen Mund, der großmäulige Reden schwang, das größer aussah als die übrigen Hörner. Ich hatte gesehen, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Aber dann hatte der eingegriffen, der uralt war, kommen wir nachher noch dazu, und den Heiligen des Höchsten das Gericht übertragen. Die Zeit war gekommen, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Auf meine Frage antwortete er, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich wird auf der Erde entstehen, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die Völker der Erde fressen, sie zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, dass 10 Könige in diesem Reich regieren werden. Aber dann kommt ein König an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird 3 Könige stürzen und es sich erlauben, Worte gegen den Höchsten zu richten. Er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Die Heiligen werden für 1, 2 und 1/2 Zeit in seiner Gewalt sein. Dann aber tritt das Gericht zusammen, es nimmt ihm seine Macht und zerstört sie bis zum letzten Rest. Dieses vierte Tier ist völlig ungewöhnlich. Auch Daniel erkannte nicht, um was es sich bei diesem Tier handelt, nur, dass es grauenerregend aussah. Wir haben außerdem die Information, dass dieses Tier aus dem Meer aufstieg. Das Meer, ein Bild für die Völker der Erde. Und dann erinnern wir uns, dass dieses Tier noch an anderer Stelle beschrieben wird, und zwar in Offenbarung 13. Da hat Johannes dieses Tier rund 650 Jahre später noch einmal gesehen. Ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen, 10 Hörner und 7 Köpfe hatte es. Auf jedem Horn trug es ein Diadem und auf den Köpfen standen gotteslästerliche Namen. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte Tatzen wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe und so weiter. Er sah dieses Tier genauer, er beschreibt es genauer. Es ist ein Mischwesen aus den 3 vorangegangenen, aus den anderen. Die Ausleger sind sich einig, dass dieses vierte Tier das Römische Reich sei, welches auch die anderen Reiche damals eroberte und zertrat. Und tatsächlich haben die Römer durchaus Traditionen der besiegten, der unterworfenen Staaten übernommen. Das wissen wir. Die haben auch Götter von den unterworfenen Staaten übernommen. Es ist deswegen ohne weiteres nachvollziehbar, wenn Johannes davon spricht, dass dieses Tier Teile der 3 anderen Tiere hatte. Und die Schau des Daniel endet eben nicht bei diesem Tier. Und jetzt kommt das Beunruhigende. Er beschreibt die 10 Hörner des Tieres, Könige, die in diesem Reich regieren. Und er berichtet von diesem kleinen Horn, das große Reden schwingt. Und auch da müssen wir, und das ist sinnvoll, Offenbarung 13, jetzt Vers 6, parallel zu lesen. Dieser kleine König, der auch da beschrieben wird, bei dem handelt es sich um den kommenden Antichristen, der eben für eine Zeit die Erde beherrschen wird und auch alle, die sich zu dieser Zeit zum Herrn bekennen, drangsalieren wird. Er wird wohl, sagen die Ausleger, aus einem Land oder einem Staat kommen, der sich in der Tradition des Römischen Reiches sieht, also aus einem westlich geprägten Staat. Ich weiß, dass die meisten Ausleger annehmen, dass dies ein europäischer Staat sein wird, beziehungsweise eine Entwicklung der Europäischen Union. Ich möchte mich nicht an diesen Diskussionen wirklich beteiligen, schon weil ich da einfach nicht tief genug drinstecke. Aber ich möchte eben zu bedenken geben, dass es wohl vornehmlich um das Erbe Roms in geistlicher oder geistig-philosophischer Hinsicht geht. Eben um solche Dinge wie Philosophie, Staatsform und so weiter. Und da sehe ich eben römische Spuren bei weitem, nicht nur in der EU, sondern auch in vielen anderen Staaten. Aus meinem Beruf weiß ich, dass sich viele Rechtssysteme auf das römische Recht zurückführen lassen. Die Idee, vor einem Urteil zunächst beide Parteien zu hören, zum Beispiel ist eine Idee, die die Römer hatten. Ich meine deswegen, dass unsere Wachsamkeit nicht durch einen zu engen Blick gefährdet sein sollte. Daniel skizziert hier also schon den kommenden Antichristen. Zeiten und Gesetze wird er versuchen aufzuheben. Zeiten aufheben, wir erinnern uns, französische Revolution, die Monate wurden umbenannt. Wir erinnern uns an die russische Revolution, es wurde versucht, den Sonntag abzuschaffen. Gesetze sollen aufgehoben werden, die Moral ändert sich völlig. Das ist eine Entwicklung, die man vielleicht sehen kann. Aber Daniel wird eben mitgeteilt, dass die Heiligen des Höchsten, die Gemeinde, 3,5 Zeit in der Hand des Antichristen sein werden. Aber dann ändern sich die Dinge. Und jetzt sind wir bei Daniel 7, der in Vers 9. Ich sah immer noch hin, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und feurigen Rädern. Ein ganzer Feuerstrom flutete aus ihm. Tausende und Abertausende standen zu seinem Dienst bereit und eine unzählbare Menge hatte sich vor ihm versammelt. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Ich schaute wieder auf das Horn, das so prahlerisch dahergeredet hatte und sah, wie das ganze Tier getötet und sein Körper in die lodernde Flut geworfen und vernichtet wurde. Den übrigen Tieren wurde die Herrschaft genommen, doch ließ man jedes bis zu einer bestimmten Frist am Leben. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Daniel sieht ein Gericht und er sieht auch den Vorsitzenden, einen, der uralt war. Gott, heute ist das eher was, wo man jemandem zu nahe tritt, nicht, wenn man sagt, er ist uralt. Damals war es ein klares Zeichen, ein Ausdruck der Hochachtung. Gott hält Vorsitz dieses Gerichtes. Und er zeigt, dass Geschichte eben vor dem Gericht Gottes, vom Thron Gottes enden wird. Und nicht zuletzt, Daniel durfte auch den Menschensohn sehen, denn der war es, der mit den Wolken des Himmels kam. Diese Wolken, ein klarer Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu. Wir denken an die Wolkensäule, wir denken an die Verklärung und auch an die Himmelfahrt. Und Jesus bekannte sich auch in seinem Verhör vor dem Hohen Rat dieser Göttlichkeit. Als er gefragt wurde, bist du der Menschensohn, sagt er, ja, du sagst es. Und auch die Menschlichkeit Jesu wird zum Ausdruck gebracht. Einer, der aussah wie ein Mensch, wie eines Menschensohn. Dadurch wurde auch klar, dass Jesaja 53 eben der Bericht vom leidenden Gottesknecht real sein kann. Bis dahin war es unvorstellbar. Wie kann Gott leiden? Weil er sich zum Menschen macht, weil er sich auf die Erde begibt. Und noch eine verklausulierte Gottesbezeichnung steckt in diesem Text. Der Kommende. Erinnern wir uns, Johannes der Täufer ließ seine Jünger fragen, bist du der, der da kommt? Eine Bezeichnung für den kommenden Messias. Es wird uns also unser Heiland, Jesus Christus, in diesem Kapitel vorgestellt. Und deswegen jetzt zuletzt noch eine letzte, ich finde äußerst interessante Beobachtung. Ich möchte diese Textstelle mit dem Sendungsbefehl Ende des Matthäusevangeliums vergleichen, gegenüberstellen. Und es ist verblüffend, finde ich, wenn wir die beiden Stellen nebeneinander halten. Daniel, Blick in den Thronsaal, man verlieh ihm Macht und Ehre und Herrschaft. Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben. Daniel berichtet davon, die Menschen aller Völker dienten ihm. Jesus fordert auf, macht die Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern, zu meinen Dienern. Daniel berichtet davon, seine Herrschaft ist ewig. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Es ist also vollständig klar, dass es Jesus von Nazareth ist, von dem hier in Daniel 7 die Rede ist. Der Jesus, der vor rund 2000 Jahren von den Römern gekreuzigt wurde, ist der Christus. Er ist der Sohn Gottes und Teil der göttlichen Einigkeit. Er ist es, der immer war, der immer sein wird und dem auch Lob und Ehre gebühren. Und dieses Kapitel, liebe Gemeinde, ist deswegen nicht nur eine große Schau in die Weltgeschichte für den Daniel. Heute, da wir große Teile dieser Vorausschau bereits aus der Geschichte kennen dürfen, darf uns dieses Kapitel auch Trost sein. Denn, wie schon gesagt, die Dinge entwickeln sich eben nicht zufällig. Es ist auch nicht ein Kommen und Gehen, ein immer wieder hin und her ohne Ende, wie es beispielsweise Oswald Spengler beschrieben hat. Die Weltgeschichte hat ein klares Ziel, den Thron Gottes als Richterstuhl. Weltliche Herrscher sind nicht diejenigen, die letztlich die Dinge bestimmen. Aus der Sicht Gottes sind sie nichts anderes als Figuren auf einem Schachbrett. Er ist unser Herr, der die Züge längst geplant und festgelegt hat und der sie auch ausführen wird, wie er das geplant hat. Er ist der Könige und Herrscher einsetzt und abberuft, wie Nebukadnezar lernen musste. Und deswegen müssen wir auch nicht mit Sorge in die Zukunft schauen, auch wenn in der Tagesschau möglicherweise manchmal beunruhigende Dinge zur Sprache kommen, sondern wir dürfen voll Zuversicht nach vorne schauen, denn wir wissen, dass unser Herr regiert. Und auch wenn die Gemeinde durch die große Drangsal, die hier beschrieben ist, gehen muss und wir dann noch auf Erden sind, dann ist gewiss, die Zeit, die ist von Gott bestimmt und begrenzt. Und unser Heiland, der behält den Sieg. Amen. Ich möchte noch beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab vielen Dank für diese Schau, die der Daniel da tun durfte. Hab Dank auch, Herr, dass es aufgeschrieben wurde, dass du dafür gesorgt hast, dass uns dieses Wort überliefert wird, dass wir auch heute noch informiert, getröstet sein dürfen, dass wir wissen dürfen und bestätigt bekommen immer wieder, Herr, dass du es bist, der die Dinge in der Hand hält. Hab Dank, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, auch mit unseren persönlichen Kleinigkeiten, die wir manchmal haben. Hab Dank, Herr, dass du auch diese Dinge versorgst. Und darum bitten wir dich auch für die kommende Woche. Herr, sei bei uns. Lass uns den richtigen Blick einnehmen, den Blick auf dich als Herrscher der Geschichte. Herr, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Amen. So, und wenn ich jetzt meine Maske finde, dann kann ich mich tatsächlich auf dem Boden in die Hosentasche.